Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Zimmer Küche Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. Heute sprechen wir mit einem Gast, der das klassische Maklerbild ganz bewusst hinterfragt und vielleicht sogar ein Stück weit neu definiert. Torben Andrich ist Geschäftsführer von Red Home Immobilien, einem Unternehmen, das deutlich mehr macht, als nur Immobilien zu vermitteln. Von Vermarktung über Projektentwicklung bis hin zur Hausverwaltung und sogar einer eigenen Medienagentur. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie baut man so ein Unternehmen auf, das bewusst mehr sein will als ein klassisches Maklerbüro? Und was kann man sich davon ganz konkret für das eigene Geschäft abschauen? Und wirklich spannend, Torben lässt im Gespräch auch immer wieder hinter die Kulissen blicken und gibt Einblicke in die Akquise und wie Red Home ganz konkret an neue Kunden kommt. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode und würde sagen, wir gehen direkt rein. Euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Torben, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Köln.
Moin Harald, grüß dich.
Wo kommst du her, wenn ich fragen darf?
Gerade ganz frisch von Mallorca.
Das heißt also, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wir nehmen ja heute am Tag des Deutschen Immobilienpreises auf. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum du gerade in Köln bist. Bist du schon wieder auf Mallorca?
Wahrscheinlich schon, ja.
Nicht im Urlaub?
Nee.
Heißt, du lebst mittlerweile auf Mallorca?
Ganz genau, mit meiner Verlobten.
Wie lange bist du schon da?
Jetzt seit 3 Wochen.
Also doch Urlaub.
Ja, es fühlt sich jetzt ein bisschen an, als wenn der Urlaub vorbei ist und ich wohne jetzt, beziehungsweise ich fliege jetzt wieder ins kalte Deutschland, aber ich weiß ja, ich bin nächste Woche wieder da.
Jeder denkt ja dann, wenn er im Urlaub ist, Mensch, ich möchte auch gerne mal vielleicht hier leben, Lebensqualität, super. Ich habe so Kollegen, die sind dann auf Mallorca, sagen, von dem Wetter merke ich gar nichts mehr. Was war denn der Beweggrund, nach Mallorca zu gehen?
Ja, tatsächlich viele. Ich war letztes Jahr gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und ich bin so ein Typ bei uns in der Firma. Es hat sich über die Jahre so ein bisschen so entwickelt, ja, dass man halt die Sachen immer meint, selber am besten machen zu können. Und ich kann auch schlecht Nein sagen und ich bin dann auch so der Mensch, ach komm, ich fahre da heute Abend nochmal rum oder ich bin eh auf der Ecke, ich mache das und das nochmal und hier. Und es hat mich irgendwie genervt, dass dann sich doch relativ viel, nach meinem persönlichen Gefühl, immer nochmal auf mich verlassen wird, dass du immer der Fallschirm bist. Hm. Und dann habe ich gesagt, Mensch, irgendwie jetzt, letztes Jahr im Griechenlandurlaub, irgendwie, wir haben jetzt keine Kinder, wir haben keine Haustiere, wohnen zur Miete. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und haben wir gesagt, Mensch, das machen wir für 2026, planen wir das. Und das Coole war, ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen das, haben wir sehr, sehr viele Sachen umgesetzt in der Firma, die wir sehr lange voreinander hergeschoben haben.
Das heißt also, du bist aus dem operativen Geschäft erstmal raus oder machst du das alles von Mallorca aus?
Also operativ in Bezug auf den Endkunden bin ich komplett raus. Also ich habe so gut wie keine Kundenkontakte mehr. Ein paar große Kunden, sage ich mal, die habe ich jetzt die letzten Jahre immer noch mal betreut, aber aktuell eigentlich nicht. Also ich habe es ganz gut hinbekommen, sehr gute Führungskräfte unter mir aufzubauen.
Gib's zu, du planst, auf Mallorca durchzustarten?
Nee. Das ist natürlich die erste Frage, die mir immer alle stellen.
Ja.
Und auch jetzt in der, ich nenne es mal Bewerbungsphase, wo wir geguckt haben, Mensch, mit welchen Maklern hat man da Kontakt? Wie ticken die so? Wie machen die das? Wie läuft eine Schlüsselübergabe? Das ist schon etwas, wo du sagen kannst, da ist auf jeden Fall Bedarf nach einer ordentlichen Qualität. Aber da jetzt dann ein Büro zu öffnen, ach, weiß ich nicht.
Also der ein oder andere, der da sehr aktiv ist, der begegnet mir auch auf LinkedIn. Ich glaube, wir wissen alle, von wem ich spreche. Da denkt man doch so, wow, das könnte Spaß machen, was der junge Mann da macht.
Auf jeden Fall. Also du meinst Marcel Remus wahrscheinlich.
Klar.
Ich wüsste sonst auch nicht, wen sonst. Aber ja, also der Typ ist natürlich eine Vollrakete. Und ja, wir haben letztes Jahr unser zweites Büro in Deutschland eröffnet, in Norddeutschland. Und da ist genug zu tun. Der Markt ist hier bei uns in Norddeutschland groß genug.
Okay, das heißt also, war eine ganz bewusste Entscheidung, raus aus dem operativen Alltag und das Ganze dann in der Draufsicht von Mallorca auszusteuern.
Genau, einfach eine andere Perspektive zu haben. Also ich habe das ja vor 5 Jahren mit meinem besten Freund gegründet. Und er ist schon immer eher so ein bisschen der im Hintergrund ist. Und ich bin eher der, ja, das Frontschwein, so haben wir es genannt. Akquise, Vertrieb, Attacke, das bin immer ich. Aber jetzt die Perspektive zu ändern, zeigt mir auch, wie viel da noch nicht so läuft, wie man sich das eigentlich wünscht oder laufen sollte, sag ich mal.
Nimm mir mal einen Vorteil. Ist erst 3 Wochen alt, aber aus der Perspektive, die du jetzt schon schildern kannst.
Ich bin halt nicht mehr so erreichbar. Telefonisch, theoretisch, zu jeder Uhrzeit. Ich habe auch nur ein Handy. Also die Jungs kriegen mich immer, wenn sie wollen. Das ist auch noch etwas, was ich lernen muss, dass ich das Handy vielleicht auch mal wegpacke, 3 Stunden mal Flugmodus oder ähnliches reinmache.
Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind das aktuell?
Wir haben 4 Makler. Dann haben wir jetzt einen Bereich noch mit aufgebaut, Verwaltung, das ist eine Dame, die das macht. dann einmal Social Media und wir haben noch zwei Handwerker, die bei uns die eigenen Bestandsobjekte betreuen. Projektleiter, also in Summe mit den Mädels aus dem Büro, die wir uns noch mit einer anderen Firma zusammenteilen, die ich mit meinem Geschäftspartner habe, sind wir, glaube ich, so 12 Leute.
Und wie hast du das geplant? Wie oft bist du in Deutschland?
Ich sag mal mindestens einmal im Monat, ungefähr eine Woche. Mhm. Plus, minus. So wie es passt. Also man hat natürlich auch, dann haben wichtige Freunde, gute Freunde Geburtstag, dann ist vielleicht ein Junggesellenabschied, eine Hochzeit, dann wird man mehr in Deutschland sein. Und für uns ist es jetzt einfach ein Ausprobieren, gucken, wie es uns gefällt und dann schauen wir weiter.
Also bis hierhin würdest du sagen, erstmal kein Problem, wenn der Geschäftsführer plötzlich nicht mehr jeden Tag vor Ort ist?
Ich glaube, es ist abhängig vom Team. Also ich würde behaupten, dass wir einen Drive haben im Team. Ich glaube, das sehen die Leute auch, die uns folgen. Die Leute aus Itzehoe Umgebung und wer steht da, wo unsere Büros sind, wissen, also wir sind super close alle. Also wir sind, es ist eher eine Freundschaft. Also wir machen privat was. Also die Jungs spielen teilweise zum Golf. Wir gehen zusammen zum Sport. Also das ist eher dann nur mal ein Nachteil, dass du zu eng und zu close mit den Leuten bist. Weil wenn auch mal was nicht so läuft, wie du es gerne hättest, mit dem besten Kumpel schimpfst du halt schlecht oder wenig. Mhm. So.
Hat denn jemand deine Position eingenommen?
Wir haben da eine Rakete bei uns im Team. Der hat dieses Jahr 12, 13 Häuser schon verkauft.
Hallo, hier ist Terry Kampeter, Head of Sales bei Immowelt. Als Makler kennen Sie sicherlich, das Zinsniveau und anspruchsvolle Käufer treiben die Vermarktungszeiträume in die Länge. Doch worauf kommt es an, wenn es darum geht, schneller zum Notartermin zu kommen? Das besprechen wir am 9. Juli um 9 Uhr im Live-Webinar Schneller zum Notartermin, so vermarkten Topmakler 2026. Hier sehen wir uns gemeinsam an, wie Topmakler ihre Objekte inserieren und welche vier Hebel den Unterschied in der Vermarktung machen. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder auf immowelt-impuls.de. Ich freue mich, Sie am 9.7. im Webinar begrüßen zu dürfen.
Es ist super krass, aber das ist halt, wo der damals vor 3 Jahren bei uns angefangen ist, haben wir uns hingesetzt. Also ein anderer Mitarbeiter ist damals gegangen und er war plötzlich alleine da. Das heißt, er musste performen und wir haben alles, was, also ich habe ihm alles beigebracht, was ich weiß, und er hat seine extrem strukturierte und fleißige Arbeitsweise, sag ich, damals mit reingebracht. Das ist einfach eine Vollrakete. So. Und mit dem haben wir auch zusammen eine kleine Firma, so eine Fix- und Flip-Gesellschaft gegründet. So, der ist bei uns Standort, Vertriebsleiter. Wenn ich den nicht hätte, also wir sind einfach super close und das ist ein Game-Changer auf jeden Fall.
Wahrscheinlich für den einen oder anderen hat das Fragen aufgeworfen. Warum plötzlich nicht mehr vor Ort, eigentlich immer präsent und jetzt ab nach Mallorca? Wie verargumentiert man das letztendlich auch den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen? Vielleicht entstehen auch Unsicherheiten.
Also ich lag damals, das war knapp im Juni 2025 in Griechenland am Strand. Ich hatte mein Buch durchgelesen, habe mir dann irgendwie ein Caipirinha oder irgendwas bestellt und dachte so, okay, du musst jetzt irgendwie, was machst du jetzt? Und dann bin ich so auf Podcasts gegangen, habe geguckt, was interessiert mich? Ja, Mallorca. Dann habe ich so ein paar Mallorca-Dinger da gehört und das ist ja irgendwie, das ist ja schon lange ein Traum, wir haben schon oft drüber gesprochen. Dann haben wir uns entschieden und dann war aber natürlich der Punkt, okay, wie sagst du es dem Team? Sagst du es in einer großen Runde? Brichst du es bei jedem einzeln an? Oder hätte ich bei einem nur das Gefühl gehabt, ah, finde ich nicht gut oder ich finde es nicht richtig oder das zu früh oder? Hätte ich es nicht gemacht, hundertprozentig nicht. Und ich habe mir am Ende von jedem Einzelnen in einem persönlichen Gespräch das Commitment geholt und bin extrem stolz, weil jeder weiß auch, was gesundheitlich bei mir letztes Jahr los war und die sehen auch alle ihre Chancen natürlich jetzt im Unternehmen entsprechend weiter zu wachsen.
Also absolute Rückendeckung aus dem Team?
Brutal. Also wirklich, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich habe einen langen Arm, aber es ist wirklich, wenn ich so an mein Team denke, das ist einfach krass.
Ist natürlich ein absolutes Geschenk, wenn man sich auch so ein Team aufgebaut hat und hat dann hundertprozentige Rückendeckung. Jetzt seid ihr ja längst nicht mehr nur Makler. Ihr macht Projektentwicklung, Hausverwaltung. Habe ich das richtig gelesen? Auch eine eigene Medienagentur gegründet?
Ja, genau. Das ist damals entstanden. Mein bester Freund hat eine Baumpflegefirma. Und ich war damals angestellter Makler für ein Unternehmen in Hamburg. Wir haben das Zinshausgeschäft sehr gut da betrieben. Und ich hatte aber trotzdem immer den Wunsch oder den Traum, irgendwie was Eigenes zu machen. Und dann fing Corona an. Dann hatte ich keine Lust mehr auf meine Einzimmerwohnung in Hamburg. Und habe so gedacht, Mensch, ich glaube, ich gehe wieder zurück in die Heimat. Und da habe ich mich dann mit Tom hingesetzt, habe gesagt, Mensch, lass uns was gründen. So. Und für mich war klar, er macht dann den Bereich, sage ich mal, im Hintergrund. Ich bin der Typ, der an der Front ist. Und so sind wir gestartet und wir brauchen natürlich relativ schnell mit neuen Immobilien irgendwie einen Fotografen, weil wir gesagt haben, ey, wenn wir es machen, dann richtig. Und der Fotograf, den haben wir dann gesucht, gefunden. Die Leute haben dann unseren Social-Media-Inhalte etc. alles extrem gefeiert, weil es damals zu Anfang Corona halt auch kaum Makler gemacht hat. Also ich weiß noch, wie ich die ersten Mal in die Kamera geredet habe, wie viele Leute mir geschrieben haben, ja, was machst du da? Ja, das ist ja unangenehm. Und ich habe aber gedacht, nee, die müssen ein Gesicht sehen. So. Und immer mehr Leute haben dann gesagt, Mensch, wir hätten gerne mal euren Fotografen, was kostet der denn am Tag? So. Und dann haben wir gesagt, Mensch, okay, da ist ein Bedarf, Fotos, Videos etc. Und dann haben wir die Agentur gegründet und die läuft heute auch sehr gut mit 4 Mitarbeitern. Da macht ein anderer bester Freund von mir die Geschäftsführung sozusagen. Und das ist auch alles, wir schieben uns gegenseitig die Bälle zu, es ist einfach cool.
Heißt also, ihr seid gar nicht mehr der klassische Makler, so wie man das kennt, sondern ihr seid viel breiter aufgestellt. Verliert man da nicht ein bisschen Fokus oder würdest du das eher als Stärke sehen?
Also klassischer Makler ist immer die Frage, wenn ich an klassischen Makler denke, dann lang zurückgehen Haaren, Geldgeil, einfach diese klassischen Klischees. Das ist für mich klassisch, ist für mich Klischee.
Kennen wir alle. Klemmbrett, so. Bunte Krawatte.
Genau, dickes Auto etc. So, also wir haben auch alle Lust auf solche Sachen grundsätzlich, aber wir sind da, glaube ich, von der Einstellung insgesamt ein bisschen anders davor. Und ja, das war 2021, wo wir die Medienagentur gegründet haben. Klar, die auch Kapazitäten gefressen, muss man auch sagen, weil auch da hast du Mitarbeiter, auch da hast du mal Probleme. Hätten wir das nicht gemacht, wären wir heute aber nicht weiter mit Red Home, weil das auch der Start war, überhaupt mit den ganzen Social Media wirklich richtig Gas zu geben. So. Mhm. Und von daher, ja, Fokusverlust ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich glaube, inzwischen haben wir es gut hinbekommen, weil es ziemlich autark läuft.
Ist das Learning by Doing oder gab es den großen Businessplan, die große Vision?
Darf ich gar nicht sagen. Am Ende war es eigentlich Learning by Doing. Also was das Fachliche angeht, ich habe 2016 mein Immobilienfachwirt gemacht. Ich bin seit 2013 in der Branche. Das war am Ende kein Learning by Doing, aber dieses ganze Unternehmen gründen, Unternehmertum, wie man so schön schimpft, ist halt etwas, das ist nur Learning by Doing. Fehler machen, gucken, dass man es besser macht und den Fehler vielleicht nicht ein zweites und drittes Mal macht. Also es ist einfach, also entweder man brennt für eine Sache, dann kannst du auch andere Leute entfachen, oder du brennst halt nicht dafür. So, und ich und Tom, gnadenlos, Vollgas, Attacke.
Woher habt ihr diesen Optimismus genommen? Muss ja auch erstmal funktionieren.
Ja, also zu Corona, ich weiß noch, das war ja wirklich Corona, also zur Corona-Zeit 2020 war Lockdown und im April oder Mai haben wir Red Home gegründet. Da hast du natürlich auch kein Objekt. Du machst dich selbstständig, du hast gar kein Objekt. Das heißt, du musst erstmal gucken, okay, wie komme ich jetzt an Objekte ran? Das war aber schon mal was ich ganz gut konnte und recht schnell ging. Von daher, reingestartet.
Wie kommt denn der Torben an Objekte ran?
Ja, das fragen sich, glaube ich, viele, wie wir an die Objekte kommen.
Was ist denn das Geheimrezept?
Das Geheimrezept? Eigentlich ist es gar nicht schwer. Ich glaube, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ist auch, glaube ich, erwünscht.
Bitte, wir sind unter uns, Torben.
Ja, trotzdem bin ich da immer ein bisschen eitel vielleicht oder eigen. Also, ich habe es ja vorhin schon angesprochen mit den Maklern, dieses ganz Klassische, ist halt auch, dass sich Makler untereinander den Dreck oder den Fingernagel nicht gönnen. Habe ich selber sehr viel so erlebt. Auch einer der Gründe, warum ich damals von Hamburg wieder nach Schleswig-Holstein bin. Und ich glaube, das, was wir relativ gut und richtig machen, ist, dass wir jeden Deal, jeden Kunden immer alles als langfristig ansehen. Und jeder Kunde ist am Ende ein Multiplikator. Und wenn du einen guten Job machst, dann kannst du fast immer aus jedem Kunden, wenn du dich geschickt anstellst, die ein oder andere Immobilie noch akquirieren. Du musst nur einen Plan haben, wie du da vorgehst. Und gute Arbeit spricht sich rum. Brauche ich dir nicht erzählen.
Ja. Und der Plan ist?
Auch mal ganz freundlich nach einer Empfehlung fragen. Oder nach einem Tippgebergeschäft, was wir sehr viel machen. Keiner macht das so wie wir, auch in dem Umfang. Ich glaube, da sind wir den Leuten sehr weit voraus in den Abläufen, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Also in Itzehoe und Umgebung, wenn da irgendjemand ein privates Schild ins Fenster hängt, Immobilie zu verkaufen mit einer Telefonnummer, dann habe ich dieses Schild abends auf meinem privaten, ich habe ja nur ein Handy, locker 4-5 Mal. Weil das Leute gesehen haben, die ich persönlich kenne. Ich kenne halt auch viele Leute, die mir das dann schicken. Und dazu kommen die Leute, die uns bei Insta, Facebook etc. folgen. Die sehen das auch, die wissen auch, was los ist. Und am Ende, wenn jemand uns einen Tipp gibt und wir eine Immobilie erfolgreich verkaufen, warum nicht was abgeben?
Klar, dann gibt es die berühmte Tippgeberprovision.
Genau.
und die möchte der eine oder andere dann wahrscheinlich auch abgreifen. Wie wichtig ist dann ein solides Netzwerk? Wie breit seid ihr da aufgestellt?
Oh, wir haben relativ viele Tippgeber. Also klar, einmal die privaten Leute, aber auch ja, ein Energieberater, der mal einen Hinweis gibt, ein Heizungsbauer, ein Maler. Also eigentlich alle Gewerke rund um uns. Also klar, gibt auch Gewerke, die arbeiten mit anderen Maklern zusammen, das ist vollkommen okay. Aber das ist auch etwas, was immer weiter wächst.
Und grundsätzlich das Netzwerk jetzt nochmal über den Tellerrand. Wo findet ihr überall statt? Findet ihr im Sport statt? Findet ihr in verschiedenen Vereinen statt?
Ja, wir haben eine Zeit lang mal so ein bisschen ein paar Sponsorings gemacht. Generell investieren wir sehr viel in die Marke, sehr viel in Marketing. Wir probieren alles aus. Wir haben auch schon Pizzakartons bedrucken lassen und in Itzehoe in den Pizzaläden verteilt.
Was ist denn das Kurioseste an Marketingmaßnahmen, was du hier nennen könntest?
Das Kurioseste?
Also, Pizzakarton finde ich schon gar nicht schlecht.
Das war auch cool. Kam aber, also zumindest nicht messbar was bei rum. Aber es war cool. Das Kurioseste und Bekloppteste.
Oder vielleicht das Effizienteste.
Das sind tatsächlich Plakate.
Die üblichen Ströhrplakate, die man so an Bushaltestellen kennt, nee. Sondern?
An den Hausfassaden.
Ah.
Nicht gemietete Plakate von diesen Anbietern, sag ich mal. Sondern, ich sag mal, dadurch, dass wir in Itzehoe auch relativ viele eigene Immobilien haben, also Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser etc., haben wir da an den Häusern natürlich unsere Plakate hängen. Und wir haben viele Kunden. Also wir verkaufen extrem viele Mehrfamilienhäuser dort. Wir sprechen das immer an. Also man darf es natürlich nicht übertreiben. Man kann nicht die ganze Stadt pflastern mit Plakaten. Und wenn da ein Plakat überkommt, also es ruft einer an, Mensch, ich will mein Haus verkaufen, ist die erste Frage der Assistenz. Jo, wie sind Sie denn auf uns gekommen? Ja, ich habe ein Plakat gesehen. Okay, können Sie es ein bisschen weiter eingrenzen? Ja, beispielsweise am Hotel in Itzehoe, am Kreisverkehr. Okay, gut, dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir, wer sich eine Tippgeberprovision verdient hat. Und das machen wir dann auch ganz ehrlich, weil es gibt ja nichts Schöneres, als jemanden anzurufen, wo das dann nicht an unseren Häusern hängt, sondern an anderen, und ihm zu sagen, ey, du hast es nicht mitbekommen, wir hätten es dir nicht sagen müssen, aber da kam einer über dein Plakat, kriegst eine Tippgeberprovision.
Ja, interessant, dass du im Marketing eine analoge Maßnahme nennst. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen, Social Media und so weiter und so fort, KI implementieren. Du würdest sagen, das Analoge auf keinen Fall vernachlässigen?
Also es kommt drauf an. Ich glaube, wenn du es in Hamburg machst, Hamburg ist da wieder zu groß, mit so hoher 33.000 Einwohner. Es ist relativ einfach, an den Hauptverkehrsstraßen oder in der Umgebung die Hotspots ausfindig zu machen und da einfach präsent zu sein. In Kiel könntest du es theoretisch auch machen, ist aber auch zu anonym. Ich sag mal so, Städte bis, ich hätte gesagt, maximal 50.000 Einwohner, kriegst du es gut hin. Ansonsten musst du dich auf Stadtteile so als in Hamburg irgendwie konzentrieren.
Also hier in Köln würde es wahrscheinlich nicht so gut
funktionieren. Also es geht halt unter.
Ja.
Also in Itzehoe gibt es 3-4 Hauptverkehrsstraßen, die fährst du, wenn du da wohnst, hoch und runter. Und wenn du da jeden Tag unsere Gesichter anschaust, dann denkst du nur an uns. Also es krass, wie viele Leute gar keine Berührungspunkte auf unsere Kunden vielleicht gar nicht mit Itzehoe haben. Dann fahren die aber vielleicht durch Itzehoe mal durch, weil die, keine Ahnung, zur Ostsee, Nordsee etc. wollen, nach Dänemark. Und dann sehen die das und denken, Mensch, dann weißt du schon, okay, hast du das richtig gemacht.
In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, es wird immer wieder vom Servicegedanken gesprochen bei euch. Der wird groß geschrieben. Nimm uns da doch mal ein bisschen mit, wenn ihr von Service sprecht, was genau konkret meint ihr damit?
Ich glaube, jeder Makler behauptet, dass er den Rundum-Service und den besten Service und ganz toll und so weiter und so fort. Es fängt ja, ich sag mal, es fängt in der Ansprache der Kunden an und es geht eigentlich weiter über Dienstleistungen wie beispielsweise mit unseren Handwerkern. Wenn wir, wir haben ein Haus, das sollen wir verkaufen. Der Giebel ist aber, also wir hatten das, ein kleines Beispiel, wir hatten mal ein Haus, das sollten wir verkaufen. Die Giebelwände waren aber nicht gestrichen. Und waren einfach extrem porös schon, also es sah einfach nicht gut aus. So, und man weiß ja, wenn Kunden da hinkommen, dann finden die immer etwas, und das war offensichtlich, was zu meckern ist, was den Preis irgendwie nicht rechtfertigt etc.
Selbstverständlich.
Und da haben wir gesagt, okay, wir haben ja einen Maler, wir haben einen Tischler, wir machen die Giebelwände neu auf unsere Kosten und rechnen das ab, wenn der Kaufpreis bei ihnen eingegangen ist. Das war mit ein Hauptgrund, warum die Dame damals uns die Zusage für den Verkauf gegeben hat.
Okay, also ein bisschen über den Tellerrand gedacht, weiteren Service angeboten, Geschäft gemacht.
Genau.
Wo könnte das noch stattfinden?
Großes Thema gerade bei uns, Verwaltung. Durch den Eigenbestand haben wir uns dazu entschieden, zum Jahreswechsel und aufgrund der Probleme, die wir mit den anderen Verwaltungen die letzten Jahre hatten, entschieden, jemanden einzustellen und das Thema Verwaltung anzugehen, aber nicht als Fokus, so nach dem Motto, wir wollen jetzt eine große Verwaltung aufbauen, sondern eher, also wir verdienen mehr Geld mit dem Maklergeschäft als mit der Verwaltung, logischerweise. Und die Verwaltung kümmert sich halt um unsere Häuser. Und wir können zusätzlich, wenn das alles vernünftig läuft, unsere Dienstleistung unseren Anlagekunden anbieten. Das heißt, wenn irgendein älterer Herr, 80 Jahre, sein Mehrfamilienhaus verkauft, mit Schuhkarton Unterlagen, dann können wir hingehen und sagen, Mensch, wir machen das, wir sortieren das, wir machen eine Versorgerliste etc. Und das ist für den Käufer einfach etwas, ich habe selber schon so Mehrfamilienhäuser gekauft, es kostet Jahre theoretisch, da Ordnung reinzubringen. Und das können wir theoretisch jetzt mit dem Fingerschnips anbieten. Also es ist einfach ein schönes Gefühl, einfach da was anzubieten.
Und wenn so ein Job dann gut funktioniert und man diesen Service mit angeboten hat, dann lebt man wahrscheinlich auch vom Empfehlungsmanagement.
Brutal.
Ist das bei euch im Marketing eine große Position?
Das Empfehlungsmanagement?
Ja.
Auf jeden Fall.
Also darauf arbeitet man ja hin.
Genau, auf jeden Fall. Also am Ende, also man muss mal aufpassen. Man kann natürlich den Bogen überspannen und dann haben Kunden schnell das Gefühl, okay, der macht jetzt alles, nur damit ich ihm vielleicht noch irgendwie jemanden vermittle, der noch ein Haus verkaufen will. Es darf halt nicht aufdringlich sein. Es ist halt einfach ein Angebot. Beispielsweise, wir haben Finanzierer bei uns mit zu hoher Büro mit Sitzen. Kein Kunde ist gezwungen, mit dem zu finanzieren. Trotzdem machen es gefühlt von 10 Kunden, ich sag mal mindestens 5, weil einfach auch der so einen guten Namen bei uns inzwischen hat und das sich einfach rundspricht. Also es wäre doof, das nicht auszuprobieren.
Ja, so ein Unternehmen stützt sich dann ja auf verschiedenen Pfeilern. Jetzt hast du gerade gesagt, Empfehlungsmanagement immer eine große Komponente. Ich kenne das selber aus meinem Beruf auch. Ist wahrscheinlich eigentlich immer fast das Beste, ne? Wenn ein Tipp kommt und sagt, hey, dem vertraue ich.
Elfmeter ohne Torwart.
Ist wirklich so.
Größtenteils, ja. Klar kann man dann immer noch theoretisch einen schlechten Job machen oder komplett daneben hauen, aber eigentlich flutscht das dann, ja.
Genau, eigentlich müsste das funktionieren. Also das ist besonders wertvoll. Jetzt haben wir es ja eben ganz kurz schon angeschnitten. Ihr seid auf Social Media extrem präsent, produziert da hochwertigen Content. Wahrscheinlich entsteht ja dann auch eine große Erwartungshaltung in der Praxis. Wie wird man dem gerecht? Weil der eine oder andere kennt euch wahrscheinlich schon über Jahre mit dem Social-Media-Content und auf einmal trifft man aufeinander. Wie wird man dieser Erwartungshaltung gerecht?
Das ist eigentlich relativ einfach, weil wir uns dort am Ende zeigen, wie wir sind. Also bestes Beispiel ist Michelle, der sympathischste Schneuzer aus Itzehoe Umgebung. Jeder kennt ihn einfach, jetzt mit einer Dauerwelle. Also es sind so Sachen, die Leute feiern das einfach. Ne? Ja, am Ende muss man sich da gar nicht großartig verstellen. Also wir machen es halt gefühlt als, also zumindest in unserem Bereich beziehungsweise in unserer Region als einer der Ersten. So, inzwischen machen es andere richtig gut, teilweise besser als wir, muss man neidlos anerkennen. Aber der Fokus hat sich da auch ein bisschen verschoben. Wir haben vorher ein bisschen mehr Gas gegeben, sag ich mal. Jetzt bespielen wir das so, aber auch aus Zeitgründen fließt da nicht mehr alles an Energie rein, muss man ehrlich sagen.
Mhm. So. Auf welchen Kanälen seid ihr da besonders aktiv?
Eigentlich Instagram, Facebook, TikTok, bisschen YouTube, Shorts, so. Mhm. Also da geht viel mehr. Der Kopf ist voll mit Ideen. Die Trello-Boards sind reich gefüllt. Es ist halt immer ein Zeitthema.
Ich habe gerade von einem KI-Experten gehört, eigentlich braucht man sich nur so einen KI-Agent bauen und der macht das dann auf einen Knopfdruck. Zack, ist der Post raus mit dem richtigen Text, in dem Wording, wie ich das brauche und so weiter und so fort. Seid ihr da auch schon in dem Thema drin?
Wir gucken uns das an. Ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema, da auch rechtzeitig mit am Start zu sein. Also Texte machen wir ganz klar über die KI. Die Videos werden händisch geschnitten über CapCut und die Ideen, ja, man konsumiert ein bisschen was, guckt, okay, was kann man selber irgendwie machen. Dann ist aber auch die Frage, man will es nicht kopieren. Es kommt immer doof. Wenn man es kopiert, muss es halt mindestens doppelt so cool sein.
Habt ihr da schon mal negatives Feedback bekommen von den Kunden, dass das vielleicht jetzt dann doch zu viel KI ist oder die Texte vielleicht ein bisschen zu generisch?
Nee. Also ich frage mich auch immer wieder, also wenn ich jetzt eine Immobilie verkaufen wollen würde, und wir machen auch hin und wieder diese Roomtouren von den Häusern, die sind auch cool. Wenn ich aber mein Haus privat verkaufe, egal ob ich jetzt eine kleine Hundehütte habe oder eine Villa, ich würde es glaube ich nicht so cool finden, wenn das komplette Haus im Internet zu sehen ist. Aber am Ende wird das mit den Kunden besprochen. Die sehen den Vorteil, die sehen die Reichweite und darüber kommt auch einfach viel.
Würdest du sagen, wenn ich heute Makler bin, komme ich da überhaupt noch drum herum, auf den sozialen Medien unterwegs zu sein? Weil du hast ja gerade nochmal das schöne analoge Beispiel gebracht. Hey, warum nicht mal Plakate? Warum nicht mal was anders machen? Würdest du sagen, in 5 Jahren wäre ein Makler überhaupt noch relevant, wenn er komplett Social Media aus den Augen verliert?
Du kommst da nicht mehr drum herum. Auf gar keinen Fall. Das ganze Thema, also wenn ich mich jetzt neu selbstständig machen würde, ich würde sehr viel Social Media machen tatsächlich. Aber natürlich müssen auch die Zahlen passen. Ne? Also willst du auch Geld verdienen. Es ist halt wichtig, irgendwie der Sache ein Gesicht zu geben oder eine Geschichte. Ansonsten bist du halt langfristig nicht wahrgenommen, weil die Konkurrenz macht's halt. Das ist halt das Thema. Wenn die Konkurrenz etwas macht, egal ob du es gut oder schlecht findest, du musst fast immer mitziehen und es dann noch irgendwie hinkriegen, es besser zu machen.
Und viele unterschätzen das Thema Social Media total. Ist natürlich unglaublich zeitintensiv. Man ist ja sozusagen sein eigener Content Creator, sein eigenes Radio, seine eigene Videoproduktion, wenn man es mal groß machen mag. Und wir alle kennen dieses Makler-Klischee, viel Geld für wenig Zeit. Das kann man heute, glaube ich, so nicht mehr sagen. Da seid ihr absolute Gegenentwurf.
Auch witzigerweise haben wir das Thema auch immer wieder, dass Verkäufer sagen, oh Mensch, jetzt hier 3,57% und der Käufer zahlt das auch nochmal. Da haben wir inzwischen etwas, ich sag mal, ausgearbeitet, was auf diesen Painpunkt einzahlt sozusagen.
Und zwar?
Ich nenne es mal einen Dienstleistungsvergleich. Und dieser Dienstleistungsvergleich, wenn du den vor dir hast als Kunde, das ist ein Zettel, dann kannst du das eigentlich alles nur bejahen und am Ende nimmst du wahrscheinlich alles zurück, was du vorher gesagt hast, weil gefühlt, ja, es ist oft zu viel Geld, so, aber ich glaube, im Verhältnis, wenn du ein einzelner Makler bist, dann ist es zu viel Geld. Wenn du aber ein Unternehmen bist, mit mehreren Standorten beispielsweise, mit den besten Platzierungen auf den Portalen, mit Social Media, mit dem Google-Marketing, was du einfach machen musst, also die Autos, also der Sprit, guck dir die Spritpreise an, also das kostet alles unnormal Geld. Der Fixkostenblock ist einfach da. Und du verkaufst nicht jeden Monat die Anzahl der Häuser, die du vielleicht brauchst. Ist es einfach so, ist ein Fakt.
Sprich doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Welche Argumente ziehen da wirklich auf eurem Sheet?
Unsere Argumente, die ziehen, dass eigentlich alle Kosten gestiegen sind. Grundsätzlich alle Lebenshaltungskosten. Also es ist ja, kannst du sagen, die Krankenversicherung, die jedes Jahr anzieht. Jetzt die Spritpreisthematik, die ich eben schon genannt habe. Die Unterlagen, also die Unterlagenbeschaffung, machen wir komplett for free. Egal, ob wir das Haus verkaufen oder nicht. So, das ist unser Ding, das machen wir. Energieausweis und auch nicht nur 50 Euro Energieausweis aus dem Internet, sondern richtig Energieausweis, so wie sich das gehört. Unserer Meinung nach, dass es halt Hand und Fuß hat. Dann kommt eine Wohnflächenberechnung vielleicht dabei rum. Da gucken wir immer noch, dass wir das vielleicht mit dem Eigentümer gemeinsam irgendwie regeln. So, aber oft kommst du halt nicht drum herum. Das sind halt Kosten. Ja, das, also wo ich das erste Mehrfamilienhaus 2017 gekauft habe, meine Grundrisse von dem Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen habe ich mit Sweet Home 3D gemacht. Die Software gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr.
Was ist das? Ist das eine CAD-Software?
Ja, es ist eine kostenlose Software gewesen, womit du Grundrisse, kannst es einrichten, kannst es in 3D dir anschauen. Und ich hab das alles noch, das ist echt spannend. Ich habe es mir letztens noch gerade angeguckt. So hat die Bank das abgenickt. Da ist kein Stempel drauf, das ist nichts. Und eigentlich siehst du auch, ich hoffe, mein Banker hört nicht zu, dass es weniger Wohnungen waren, als eigentlich drin waren.
Tatsache.
So, also das siehst du in den Unterlagen, aber ich habe halt den Grundriss so gemacht, wie das Haus halt auch ist, beziehungsweise jetzt ist, aber in den ursprünglichen Unterlagen fehlen 2 Wohnungen. Inzwischen kann man das alles nachgenehmigen lassen etc. Das ist nicht das Problem, aber wenn ich das verkaufe, 2028 ist das fällig, muss ich das parat haben, dann komme ich mit meinen Grundrissen nicht weit.
Ja, ich verstehe. Aber ich könnte mir doch vorstellen, dass der ein oder andere Eigentümer, Eigentümerin auch sagt, ja Moment mal, heutzutage mit KI ist alles so einfach. Ihr drückt doch da nur auf einen Knopf und am Ende ist das Haus verkauft und ich soll so viel Provision bezahlen. Da muss man ja schon die entsprechende Argumentationskette haben oder auch so ehrlich sein und sagen, ja, die Exposé-Erstellung war mal etwas mühseliger.
Das stimmt. Also heute gibt es ja die Sachen, wir arbeiten mit OnOffice, gibst die Daten ein, kannst auf den Knopf drücken, dann schmeißt du dir schon ein fertiges Exposé, den fertigen Exposé-Text raus. Mhm. So, das ganze Thema KI, kann ich auch was zu sagen. Also letzte Woche, Freitag oder so, hatte ich plötzlich eine WhatsApp auf meinem Handy. Da wollte jemand sein Mehrfamilienhaus verkaufen. Meine Handynummer ist eigentlich nirgendwo mehr sichtlich. So, die hat die KI ihm aber rausgeschmissen, weil er eingegeben hat bei Google Gemini, heißt das glaube ich, ich will mein Mehrfamilienhaus verkaufen mit 3 Wohnungen, nenne mir passende Investoren aus Schleswig-Holstein. Und weil wir eine Webseite haben, auf der Webseite ist ein Ankaufsprofil von uns, also wir kaufen ja selber auch, deswegen hat nicht jeder Makler, aber dadurch, dass wir selber auch kaufen, hat halt dieser Kunde uns gefunden, also an 4. Stelle waren wir, glaube ich, hat mich angeschrieben, dann habe ich ihn angerufen, habe mich gefreut, habe gefragt, ja okay, wie sind Sie auf uns gekommen? Hat er mir das erklärt, habe ich gedacht, verrückt, können Sie mir davon einen Screenshot schicken? Das höre ich das erste Mal tatsächlich. Ich habe ihm Fragen gestellt. Auf jede Frage hatte dieser ältere Herr, der kein Immobilienmensch ist, der das mal gekauft vor 100 Jahren gefühlt, jede Antwort. Der hat mir Rendite gesagt, Faktor, Quadratmeterpreis. Also für mich ein klares Zeichen, dass er sich sehr extrem mit auseinandergesetzt hat. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich brauche mal eine Mieterliste. Sagt er, kein Problem, schicke Ihnen gleich alles zu. Dann kam, ich weiß nicht, 30, 40 WhatsApp-Nachrichten mit Heizung, Baujahr, Energieausweis, Grundrisse, Abgeschlossenheitsbescheinigung. Also brutal. Hat er alles über die KI gemacht. Da habe ich erstmal da gesessen, da auf Mallorca, auf dem Balkon, hatte abends so meine Telefonrunde und dachte so, okay, das ist krass. Das ist krass. Das ist jetzt so der erste Fall, wo ich sage, da muss man jetzt mal gucken, wie das Thema den Markt verändert.
Was glaubst du, wie das den Markt verändert? Positiv oder negativ? Siehst du Chancen oder siehst du eher schwarz für die Zukunft?
Also, ich habe mit vielen Leuten dazu gesprochen, auch an dem Abend noch, weil ich echt erschrocken war. Ich bin so ein bisschen, ja, 50-50 ist, glaube ich, nicht richtig, aber ich glaube, man sieht da eher Chancen, beziehungsweise ich sehe eher Chancen, weil es wieder eine Möglichkeit ist, als guter Makler, als guter Anbieter, da einfach Gas zu geben. Mhm. Wenn du dich jetzt wieder damit nicht auseinandersetzt, nicht dort gefunden wirst und so weiter und so fort, dann verschwindest du.
Aber was macht ihr konkret, um das dann auch zu rechtfertigen? Wie du schon gerade sagst, der ältere Herr, der hat ja eigentlich schon deinen Job so gut wie übernommen. Er hätte jetzt eigentlich nur noch das Objekt selber verkaufen müssen, dann wäre das Ding zugewiesen. Was für einen Mehrwert könnt ihr aktuell abbilden, um zu verargumentieren, dass der Makler doch der richtige Weg ist?
Beim Anlagegeschäft ganz, ganz einfach. Dadurch, dass wir das als Hauptkern anfangs machen wollten, wir wollten eigentlich nur Anlageobjekte machen, weil es uns eben am meisten Spaß macht, die Menschen spannend sind. Wer sich heute ein Mehrfamilienhaus für 1, 2, 3 Millionen kauft, der hat ein paar Sachen in seinem Leben richtig gemacht. Ja, also wir haben eine extrem große Suchkundenkartei, wo genau angegeben ist, was wer irgendwie sucht. Und wenn wir ein Objekt reinbekommen, die meisten Objekte gehen halt nicht online. Also, die kriegen die Leute und wir haben dann mehrere, wie soll ich sagen, Abläufe. Also wir haben natürlich ein paar Kunden, wo wir wissen, ey, die kaufen das, das und das. Die brauchen wir es theoretisch gar nicht schicken. Die rufen an und sagen, hey, so und so ist das. Da geht es extrem schnell. Und das finden die Kunden schon cool, dass dieser, ich nenne es mal Massentourismus, dann vor Ort an der Mobilie nicht stattfindet, dass die Mieter nicht gestört werden und dass nicht der Nachbar mitbekommt, weil das Mehrfamilienhaus auf dem Markt ist, von dem einen oder anderen. Also dieses Off-Market-Thema, das ist, glaube ich, was, wo man sich nach wie vor extrem gut absetzen kann.
Okay, das ist der eine Punkt. Was macht ihr noch? Ich meine, ihr habt ja sicherlich auch Unsicherheiten, was die Zukunft angeht. Wie bereitet ihr euch darauf vor?
Wir tauschen uns viel aus. Also in unseren Meetings, wir haben einmal die Woche ein Vertriebsmeeting, da sprechen wir jeder Einzelne, also wir bilden das in einem Trello-Board ab, kann ich auch offen drüber sprechen, wo jeder eigentlich seine Punkte, die er von Mittwoch zu Mittwoch hat, reinschreibt. Ängste, Ideen, Sorgen, wo wir über die einzelnen Sachen sprechen. Aus dem Vertriebsboard landen die Sachen in unserem Red Home Entwicklungsboard. In dem Entwicklungsboard sind nur Sachen drin, die das Unternehmen weiterentwickeln. So trennen wir ganz klar, was den Vertrieb angeht und was das Unternehmen weiterentwickelt. Und dann werden Zeitblöcke gesetzt, wann die Sachen umgesetzt werden und wann die Sachen umgesetzt sein sollen. Eigentlich ist da nie genug Zeit für, muss man ehrlich sagen, aber es ist extrem wichtig und das haben wir ja auch gemerkt, zum Beispiel, wo der Ukraine-Krieg anfing, viele Sachen immer vor sich hergeschoben, dann wollte plötzlich keiner mehr Immobilien kaufen oder verkaufen. Die Zeit haben wir aber extrem gut genutzt und uns einfach nochmal breiter und ja, besser vorbereitet oder aufgestellt und nicht in der Nase gebohrt und gewartet, ja, jetzt will hier keiner verkaufen, sondern am Unternehmen gearbeitet, so, ne?
Du hast es gerade schon gesagt, breiter aufgestellt, Makler, Projektentwicklung, Hausverwaltung, Medienagentur. Läuft man da nicht Gefahr, sich auch ein bisschen zu verzetteln?
100%.
Also eierlegende Wollmilchsau.
Viel zu viel. Viel zu viel.
Würde man im Rheinland sagen. Wie kannst du das eingrenzen?
Also, das ist, wenn ich ehrlich bin, ist es wirklich viel zu viel gewesen. Also wir haben ein paar Sachen umgestellt und wir haben jetzt gerade die letzte Wohnung, unser letztes Flippy, Fix- und Flip-Objekt, haben wir jetzt gerade im Verkauf. Wenn das weg ist, machen wir erstmal keinen Fix- und Flip mehr. Weil das doch viele Kapazitäten bindet, einmal von den Handwerkern. Wenn dann eine Wohnung aus dem Bestand leer wird und da muss mehr gemacht werden, dann steht die leer. Klar kannst du andere Handwerker nehmen, aber das kannst du heute gefühlt nicht mehr bezahlen. Ich frage mich heute noch, wie Leute teilweise Mehrfamilienhäuser kaufen, in einem schlechten Zustand, ohne die entsprechenden Handwerker angestellt zu haben. Das kannst du mit externen Leuten eigentlich nicht mehr bezahlen. Also das kriegst du nicht ins Rechnen, meiner Meinung nach.
Gebe ich dir recht?
Also, ja, wahrscheinlich selber Erfahrungen gemacht entsprechend.
Ich habe mal vor 3 Jahren auch in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung kernsaniert und das habe ich selber gesteuert mit mir teilweise bekannten Handwerkern. Das war schon schwierig. aber heutzutage auch an meiner eigengenutzten Immobilie, da einen entsprechenden Handwerker zu finden mit Zeit und bezahlbar ist aktuell wirklich schwierig.
Keine Chance, das rechnet sich einmal nicht.
Du brauchst ein Team, ne?
Ich habe es bis 2021, bis Marco kam, unser erster Handwerker damals, habe ich das alles selber gemacht. Habe ich Fadi nochmal gefragt, mein Bruder nochmal mit angepackt, ein, zwei Freunde. Es ist, das kannst du heute nicht mehr machen. So, und bezüglich Verzetteln, ja, also das eine ist ja der Bestandsaufbau, einfach zur Altersvorsorge, der ist wichtig, aber der kostet Zeit. Du brauchst ja jemanden, der kümmert sich um die Häuser, Ansprechpartner für Mieter, gut, das haben wir jetzt mit der Verwaltung gelöst, so, aber eine Sanierung, okay, jetzt ist eine Wohnungssanierung. Fahre ich da jetzt hin, spreche da mit unseren Handwerkern oder extern oder macht das wieder ein Mitarbeiter? Macht der das denn so, wie du das selber willst? Und oder macht das so, wie er das macht? Also es sind tausend Sachen. Gerade für solche Sachen haben wir zum Beispiel, bin ich ganz stolz drauf, ein Wie mache ich was ins Leben gerufen. Wo wir in den einzelnen Firmen ein kleines Wiki haben, so nenne ich es mal. Es ist noch nicht fertig, noch lange nicht, aber es ist etwas, was sich immer weiter aufbaut, wo die Mitarbeiter, die Firma gucken können, okay, ach, ich komme jetzt hier nicht weiter, wie war das noch? Als Beispiel jetzt. In eine Küche soll neu. Wer entscheidet denn jetzt, wie der Standard der Küche gesetzt wird? Also passt eigentlich kein Geschirrspüler rein. Ja, machen wir jetzt ohne Geschirrspüler oder finden wir irgendwie eine Lösung? Ne? Also einfach, wo man nachschlagen kann, okay, wie machen wir es? Wir haben es gemacht und wie wollen wir es in Zukunft machen? Und das ist viel wert.
Wie stelle ich mir das vor? Ist das einfach so ein Handbuch?
Ja, also so kannst du es dir vorstellen, aktuell noch. Wir haben aber angefangen, das ganze Thema auch in Videos abzudrehen. Du brauchst jetzt nicht für alles ein Video. Aktuell ist es einfach ein OneDrive-Ordner, der Wie mache ich was heißt, der in unterschiedliche Bereiche aufgeschlüsselt ist, beispielsweise Akquise. Fängt neuer Mitarbeiter an, braucht der nicht den Bereich anschauen, After Sales beispielsweise, sondern der hat keine Hütten, der muss Häuser verkaufen. Das heißt, der guckt in den Ordner Akquise. Und wenn der in den Ordner Akquise guckt, dann sind da ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man an Häuser rankommt. Also grundsätzliche Themen, die Wege dahin, die Nachbereitung und so weiter und so fort.
Und das zu jedem Thema sozusagen?
So, wirklich zu allem. Es ist teilweise ein paar Sachen doppelt, weil es halt mit dem Unternehmen gewachsen und auch ein bisschen später als eigentlich ursprünglich geplant. Aber es ist, wenn das Ding fertig ist, ist es brutal. Und es ist, wir sind auf einem guten Weg.
Okay, wie mache ich was? Bei euch im Unternehmen.
Wie mache ich was, heißt das? Also die Jungs lachen schon immer, wenn ich sage, Mensch, ich habe das und das ist abgelegt, im Wie mache ich was? Beste Beispiel, wir haben die Maklerverträge gerade überarbeitet, sind abgelegt im Wie mache ich was? Und dann gibt es zum Beispiel den Maklervertrag mit vielleicht einer Mehrerlösklausel. Wenn ein Verkäufer sagt, ey, ich will 300.000 Euro fürs Haus haben, aber wenn du es hinkriegst, mehr rauszuholen, teilen wir uns die Hälfte des Mehrerlöses. Gibt es extra Vertrag für. Wo finde ich den? Wie mache ich was in den Vorlagen etc. Also es ist schon, das ist was extrem Mächtiges. Das unterschätzt man. Gerade mit neuen Mitarbeitern, weil ansonsten, also hätten wir das jetzt nicht gehabt, wir haben zum Februar jemanden eingestellt, der hat mich ja zu jedem Punkt gefragt, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Und dazu, also dadurch, dass wir mehrere kleinere Firmen sind, wie handhabt ihr das? Wie ist das entstanden, wenn er jetzt beim Kunden sitzt und er sagt, ja, hier Red Home, wie lange gibt es denn das schon? Ja, das muss ich mal überlegen. Dann kann er in seine Broschüre reingucken, in eine Red-Home-Broschüre. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber haben wir. Die kennt aber keiner, außer unsere Kunden. Dann ist er einfach vorbereitet. Er hat auf alles eine Antwort. Ja, und die Gründer, was sind das für Typen? Ja, der eine ist gelernter Landschaftsgärtner, der andere auch. Der hat das und das gemacht, das und das. Also das ist einfach cool.
Okay, kann man dann immer drauf verweisen. Und wie gut fahrt ihr damit? Ich meine, ich hätte natürlich noch tausend Fragen, Praxisfragen.
Wir fahren da gut mit, aber es ist in der Ordnung. Also du stellst es dir wahrscheinlich gerade schöner und mit Logo und richtig schön. Es ist wirklich sehr einfach gehalten, einfach aus Zeitgründen. Theoretisch ist da eine Word-Datei drin. Da steht beispielsweise drin, ich habe eine Immobilie verkauft. Was mache ich jetzt? Zum Beispiel zum Thema On-Office. In On-Office musst du es in die nächste Deal-Phase schieben, damit die Prozesse laufen. So. Das kann ich dir erzählen. Oder du guckst einfach ins Wie mache ich was? After Sales, da steht's drin.
Alright. Also, wie man merkt, macht ihr einiges anders. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört mit dieser eigenen Datei. Wie mache ich was? Sehr kreativ. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Ich meine, ihr habt ja bestimmt noch viele andere Ideen, die ihr vielleicht umsetzen wollt. Wo siehst du das Team und das Unternehmen in 5 Jahren? Bist du noch auf Mallorca? Das ist die wichtigste Frage.
Das ist eine gute Frage. Das wird sich zeigen, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall immer irgendwie in der Nähe von meinem Team, sag ich mal. Also das ist mir auch wirklich wichtig, weil am Ende ist das so dieses das kleine Baby, was man hat, ne? Also da muss man immer irgendwie am Start sein, erreichbar sein. Und das brauche ich auch. Ich brauche das auch, selber gebraucht zu werden. So, und das Gleiche fühlen aber auch, glaube ich, die Mitarbeiter. Und in den nächsten 5 Jahren werden wir vielleicht noch 1, 2 Standorte öffnen. Mehr aber, glaube ich, nicht. Weil ich glaube, wenn es zu groß wird, ich habe gar keine Lust auf den Stress. Also je mehr Mitarbeiter, umso mehr muss, also es ist so, die Größe ist eigentlich perfekt.
Also mehr Qualität als Quantität.
Einfach langfristig denken und lieber weniger Wechsel und aber langfristig die Leute, dass sie ihr Geld verdienen, Spaß haben, schönes Leben haben. Ich wenig Stress habe, dann haben die wenig Stress. Dann haben wir am Ende alle das meiste von.
Ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine kleine Rubrik vorbereitet, die nennt sich der 30-Sekunden-Rat und da gehen wir jetzt rein. Du hast 30 Sekunden. Was ist dein wichtigster Rat für alle Makler und vielleicht die, die es noch werden wollen?
Akquise. Du brauchst Objekte. Ohne Objekte kannst du einfach gar nichts machen. Also das heißt, von Anfang an vielleicht nicht in der Perfektion verweilen und gucken, dass man das Exposé besonders toll macht, sondern anfangen, Objekte akquirieren, Netzwerk aufbauen, mit Leuten sprechen, jeden, den ich kenne. Jeder muss es einfach wissen, was du machst. Jeder. Und eher die Leute penetrieren, als sie in Ruhe zu lassen. Also handhaben wir immer so, einfach, also höflich penetrant, so nennen wir es immer.
Höflich penetrant. Das merken wir uns. Mein lieber Torben, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute auf Mallorca.
Vielen, vielen Dank.
Das klingt verlockend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist es auch, ich freue mich auch schon.
Vielleicht berichtest du uns mal nach einem Jahr, wie das so gelaufen ist auf Mallorca. Urlaub mache ich da zumindest immer sehr gerne.
Sag Bescheid. Nächstes Silvester geht auf mich.
Ich nehme dich beim Wort. Vorsicht. Ja, ich würde sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Harald. Bis dann.
Vielen Dank, Torben, für die offenen Einblicke und die spannenden Impulse rund um ein Geschäftsmodell, das bewusst mehr sein will als das klassische Maklerbüro. Was auf jeden Fall hängen bleibt, Service, Positionierung und der Mut, Dinge einfach mal anders zu denken. Und genau das macht am Ende oft den Unterschied. Wie gehabt, wenn euch der Podcast gefällt, was wir natürlich hoffen, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und empfehlt ihn weiter. Unsere Community wächst stetig, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und wir wollen den Podcast natürlich auch gemeinsam mit euch weiterentwickeln. Was fehlt euch noch? Welche Themen wollt ihr noch hören? Schreibt uns gerne eure Impulse an podcast@immowelt.de. Und wie schon im Einspieler erwähnt, am 9. Juli gibt es das Live-Webinar mit Derek Kampeter, Head of Sales bei Immowelt. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.